Es wird einem wie so der Teppich unter den Füßen weggerissen, ne?
Ihre Tochter hat im Schulmorgen am 1. sich übergeben vor Angst. Wie gehe ich damit um?
Mein Kind spinnt nicht, oder? Also im Zweifelsfall Team Kind, sage ich an der Stelle gerne.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign. Und eigentlich sollte ich heute mit Gordon zusammensitzen, unserem Geschäftsführungskollegen, aber da ist das Leben dazwischen gekommen. Nämlich, es ist ja so, die ganzen Einschulungen, die Vorschulkinder, die Erstklässler, die Fünftklässler, die werden gerade alle eingeschult und von allen Seiten ereilen mich Meldungen, dass die Kinder nicht zur Schule gehen wollen oder dass sie sich morgens übergeben haben, weil sie so eine Angst vor der neuen Schulsituation haben, sagen wir in der 5. oder der 1., dass Kinder auf der Bühne stehen und bitterlich weinen in der Vorschule. Und deshalb, weil genau das passiert ist, haben ich und Gordon entschieden, dass wir uns zu diesem Thema jemanden einladen. Und ihr kennt sie alle schon. Ich habe die liebe Frau Dr. Nicole Getsches wieder zu Besuch und sie möchte mit uns genau über dieses Thema sprechen. Hallo Nicole.
Hallo Anja. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dich hier zu haben. Also, es ist rundherum so, unter anderem auch in unserem Kundenstamm, deswegen ist es auch interessant für unsere Kunden und Kundinnen, dass ich von Kindern höre, die die Schule verweigern. Mhm. Wie kommt es zu sowas?
Ja, also du hast das ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt wieder am Anfang des Schuljahres, der Schule, für viele überhaupt der Schule, weil sie jetzt eingeschult werden, gerade diese Woche oder letzte Woche nach den Ferien wieder starten mussten, könnte man ja in manchen Fällen dann in dem Moment auch sagen. Und tatsächlich ist das so ein Phänomen, dass Kinder, dass wir als Erwachsene oft so ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass Kinder auch jeglichen Alters bis weit in ihre Pubertät hinein oft mit Wechseln nicht so gut umgehen können. Das heißt erstmal dieser Wechsel von den großen Ferien jetzt überhaupt wieder in diesen Schulalltag, weil 6 Wochen in so einem Kinderleben, das ist ja schon eine ganz schöne Zeit. Das fühlt sich an, da gibt es eine neue Routine, da gibt es einen neuen Alltag, man ist so in so einem anderen Modus. Und das jetzt wieder umzuschalten an sich erstmal, ich sage jetzt mal raus wieder in die weite Welt und weg von, ich bin vielleicht im Urlaub mit Mama und Papa von morgens bis abends zusammen. Wir haben ganz viel tolle Familienzeit, die sich gut anfühlt, die man sonst nicht hat vielleicht im Alltag. Und in all dieser Zeit ist es eben jetzt ein Wechsel dadurch unter Umständen für viele Kinder von, ach, das war eigentlich so richtig nett und schön und warm und bequem und gemütlich. Und jetzt geht's wieder zur Schule. Ich muss früh aufstehen. Ich bin mit lauter fremden Leuten zusammen. Vielleicht jetzt 1., 5. Klasse, gerade in diesem Übergang Vorschule. Alle, die jetzt neu gestartet sind, auch noch mit wild fremden Leuten. Das heißt, ich kenne niemanden, ich kenne die Umgebung nicht gut. Das ist jetzt ein super krasser Sprung zwischen heimelig, bekannt, vertraut, nah zu alles komisch und fremd. Und da sind Kinder eben sehr verschieden. Manche haben richtig Bock, wieder loszulegen und sagen, endlich muss ich meine Eltern nicht mehr sehen, kann ich meine Freunde treffen. Es geht wieder was los, es passiert mal was. Und genauso viele Kinder meiner Erfahrung nach sind aber genau nicht so. Sondern die sind eher so, dass sie das schon ganz schön finden zu Hause. Und je schöner es zu Hause ist, desto schwerer das dann manchmal auch fällt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Kinder, die gerne rausgehen, sich nicht zu Hause wohlfühlen. Das soll jetzt nicht heißen. Aber es ist so, dass es eben bestimmte Kinder gibt, denen es zu Hause am liebsten ist, sage ich jetzt mal so. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Zuhause zu tun, nicht nur, auch vielleicht ein bisschen, aber es hat vor allem mal damit zu tun, dass Menschen sehr verschieden sind und dass es so unterschiedliche Typen gibt. Und dementsprechend ist für manche Kinder das eben eine ganz schöne Herausforderung, erstmal überhaupt nur dieser Wechsel von diesen langen Ferien wieder in so einen Alltag zurückzukommen. Mhm. Und da heißt es dann unter Umständen eben sehr bewusst auch Übergänge wieder zu gestalten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen spät. Also wenn ich das in der Beratung habe und die Leute das schon kennen von ihren Kindern, auch für die nächsten Ferien schon mal vormerken, es ist halt, so nervig das auch ist, zum Beispiel eine super gute Idee, schon in den Ferien anzufangen, mal wieder ein bisschen früher aufzustehen, ein bisschen früher ins Bett zu gehen, so diese ganz biologischen Rahmendaten mal wieder so ein bisschen Richtung Alltag schon mal zu verschieben. Das könnte zum Beispiel, ist so eine Sache, die oft schon mal hilft, sich so wieder so wie so einzustimmen. Das muss man jetzt nicht wochenlang vorher schon anfangen, aber nach so großen Ferien kann man da so 3, 4, 5 Tage vorher zum Beispiel schon mit starten, ne? Um diesen Übergang so ein bisschen sanfter zu machen, sich, wie gesagt, innerlich schon mal wieder einzustellen. Das geht jetzt sozusagen für die Kinder, die einfach nur wieder zur Schule gehen. Und ein besonderer Fall sind natürlich die, für die jetzt alles neu ist. Ne? Für die nicht nur dieser Wechsel da ist von es war kuschelig schön zu Hause, ganz sicher, ganz warm, ganz nah, sondern jetzt kommt auch noch dazu, dass ich vielleicht obendrauf nicht nur damit zu tun habe, sondern eben auch noch damit, dass ich jetzt mit ganz vielen fremden neuen Leuten zu tun habe. Und das ist ja auch eine Situation, die sehr häufig vorkommt, die viele Eltern auch vorher schon Angst haben, dass sie auftreten kann unter Umständen, je nachdem, was für eine Erfahrung man hat, auch mit Kita oder Grundschule, ne? Und wenn jetzt die Folgeschule kommt oder so, dann ist das natürlich auch so, dass die Eltern unter Umständen schon eine gewisse Anspannung haben vorher.
Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Eltern sind genauso oder noch aufgeregter teilweise als ihre Kinder bei diesem Übergang. Aber was tue ich, wenn ich so ein Kind vorher vielleicht schon, fangen wir doch einfach mal mit vorher an, begleiten will, um das vorzubeugen? Also klar, das mit dem Aufstehen, das ist für alle interessant. Vielleicht auch einfach, ne, so die Ernährung wieder so in die Uhrzeiten anpassen und so. Aber was kann ich zum Beispiel so einem Kind, wo ich noch gar nicht weiß, was auf das Kind zukommt? Gut, wir alle sind zur Schule gegangen, so ein bisschen wissen wir natürlich. Die müssen jetzt plötzlich ein bisschen mehr still sitzen, ein bisschen mehr zuhören. Hast du da ein paar Tipps im Vorfeld?
Ja, na klar. Also man kann relativ konkret, wie gesagt, also das mit dem Rhythmus, das ist gar nicht zu unterschätzen. Also dass der reine Biorhythmus sich schon mal so ein bisschen einstellt, wieder auf diesen Alltagsmodus. Und der sieht in manchen Familien ja schon ganz schön heftig aus auch, ne? Also da wird dann zum Teil um 6, 6:30 spätestens aufgestanden, damit die Kinder dann um 8 am Start sind. Und das ist ja auch für viele, zum Beispiel von Kita auch zur Schule erstmal eine große Umstellung, dass die nicht irgendwann um 9 da angekleckert kommen können oder bis 9, zwischen 8 und 9, sondern dass die wirklich Punkt da sein müssen. Ne? Also um 8 geht's los, alle sollen wach sein, alle sollen da sein. Genau, und da ist es zum Beispiel eben ultra wichtig, dass dann so ein Schlafrhythmus zum Beispiel schon mal so ein bisschen angepasst ist, damit man zum Beispiel dann in dieser Situation konkret, dann wenn es losgeht, nicht total übermüdet ist. Denn Müdigkeit macht eben, dass die Nerven schon mal ein bisschen blanker liegen. Das kennen wir von uns selber auch. Müde, hungrig ist beides keine gute Kombi. Stimmt. Das heißt, auch wenn das Kind zum Beispiel nicht gerne frühstückt oder bis jetzt eben dann wieder da sich dran gewöhnen muss, früher zu frühstücken, ist das eben, darum reite ich da gerade so ein bisschen drauf rum, das gilt für alle und ist erstmal so eine ganz Basismaßnahme und das ist auch nervig, weiß ich, wenn man vielleicht auch selber jetzt erst die letzten Wochen frei hatte und dann schon wieder so einen Teil von seinem Urlaub abknapsen muss mit Ausschlafen und so, aber das ist tatsächlich für solche Kinder, die da eher Schwierigkeiten haben, so ein bisschen sich wieder anzupassen, da reinzukommen, ist das eine gute Basis sozusagen. Das andere ist, dass man natürlich sowas wie Schulwege schon mal abgehen kann. Dass man gerade, wenn ein neuer Weg jetzt ansteht, dass man schon in den Ferien immer mal einen Spaziergang in die Richtung macht. Dass man sich den Schulhof schon mal zusammen anguckt. Also alles, was man von außen zumindest schon mal angucken kann, auch wenn ich nicht genau weiß, in welchem Klassenzimmer ich am Ende bin. Dass sich das Kind so ein Bild von dem Schulhof macht. Also oft, also zumindest hier in Hamburg ist es so, dass die Schulhöfe eigentlich nicht abgeschlossen sind, dass man da auch am Nachmittag mal drüber laufen kann, dass man mal gucken kann, wo sind coole Ecken, wo man spielen kann, wo würde ich mich wohlfühlen hier, welches Gebäude, ne, ist vielleicht das Hauptgebäude, das kann man von außen so ein bisschen sehen, oft sind die großen Schulgelände ja auch ausgeschildert. Mhm. Das heißt, wir könnten auch da schon mal so ein bisschen vorbereiten, räumlich vorbereiten, Orientierung bieten und das alles, und das ist jetzt der große Hintergrund dazu, alles, was ich gleich noch an Tipps geben werde, in die Richtung zielt auf dasselbe Ziel, nämlich Sicherheit aufzubauen. Denn das, was Angst auslöst bei Kindern. Wir haben ja drei Grundbedürfnisse, drei große Grundbedürfnisse, vor allen Dingen bei Kindern lohnt es, die immer einmal abzuchecken. Da gibt es einmal die Nähe und die Autonomie, die stehen sich so gegenüber, wie so Gegensätze, die müssen so im Ausgleich immer stattfinden. Das heißt, einerseits will ich Sachen selber machen und alleine machen und vielleicht auch schon mal hier oder dahin selber gehen. Das ist gerade in dem Schulalter ein großes Thema, ne? Wenn die so um die 7 Jahre alt sind, dann ist das so, dass das bei den meisten Kindern spätestens einsetzt, dass wir die deswegen ja auch theoretisch in diesem Alter einschulen, weil es eh innerlich so ein Entwicklungsschritt ist, der jetzt kommt, dass das größer wird. Die erste Phase haben die ja schon, wie alle wahrscheinlich noch gut erinnern, die jetzt schon größere Kinder haben, in der sogenannten Autonomiephase. Genau, wenn die so 2, 3 sind, da wird sich dann am Boden geschmissen, wenn es nicht so läuft, wie man selber das gerne hätte, und wird geschrien und geweint, ganz laut. Und in, eben diese zweite, der zweite Autonomieschub kommt oft so, wenn es gut läuft, eben in dem Moment, wo die eingeschult werden. Und jetzt sagte ich gerade schon so um und bei das 7. Lebensjahr, und das ist ja bei vielen Einschülern gar nicht so, ne? Die sind zum Teil Kernkinder, sind noch viel jünger oder sind eben noch gar nicht so weit. Aber weil wir eben sagen, im Sommer ist es soweit, alle müssen jetzt los, sind alleine deswegen die Kinder manchmal noch gar nicht in dieser Phase wieder. Also auch das kann das natürlich nochmal erschweren.
Ich habe auch das Gefühl, sogar alleine das Wissen, ich gehe bald auf eine neue Schule, verunsichert Kinder schon Wochen vorher. Und weiß ich auch nicht, sagt man es dann lieber nicht und sagt eine Woche vorher, es ist übrigens weit. Aber nee, die Kita und alle arbeiten ja schon damit. Richtig. Also man hat ja schon 6 Wochen vorher, hören die ja schon das erste Mal auf jeden Fall davon.
Und die haben ja zum Teil auch diese Kennenlerntermine. Also je nach Schule wird ja auch so ein Kennenlernnachmittag angeboten. Genau um das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Zumindest ein, also heutzutage, früher war das ja wirklich so, dass man seine Schule das erste Mal sah, wenn man da irgendwie dann ankam. Also zumindest war das bei mir so, als ich in meinem Gymnasium damals angefangen bin nach der Grundschule. Ich habe das erste Mal gesehen an dem Tag, wo ich da eingeschult wurde.
Oh Gott.
Weil man sich darüber keine Gedanken gemacht hat, ne? Genau. Und das ist ja heute von Schulseite auch, wird das schon versucht. Aber dieses Angebot, was total toll ist, dass sie das jetzt fast alle flächendeckend machen, zum Beispiel an den Weiterführenden oder auch an den Grundschulen, Das Blöde ist aber, es reicht für viele Kinder nicht. Also ganz im Gegenteil. Manchmal ist es sogar mit der Erfahrung verbunden, oh Gott, ich kenne ja wirklich niemanden hier. Und oh Gott, ist das alles groß. Und oh je, was wird das alles? Also das heißt, bei manchen Kindern löst dieser Kennenlernnachmittag sogar eher noch Sorgen und Bedenken aus. Also gerade bei den Ängstlicheren.
Genau, ja, genau. Also, ne, dann lernt man für 1 oder 2 Stunden seine Klasse und seinen Klassenlehrer kennen und sagt, nee, passt aber gar nicht. Und
nun? Der ist aber komisch.
Ne? Nö, das sind ja gar nicht meine Freunde dort und das ist ja gar nicht mein Team. Und was dann? Was macht man dann in den Sommerferien mit den Kids? Wie baut man die auf?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Patentrezept gibt es leider wie immer nicht an der Stelle. Aber es ist, ja, ich wünschte auch manchmal, ich hätte in meinen Beratungen so einen Zauberstab zur Hand, um dann irgendwie Heil über alle zu bringen. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich super wichtig, das ernst zu nehmen. Also ich sagte ja gerade schon, Grundbedürfnisse, Autonomie hatten wir jetzt gerade, ist so das, was ansetzt, was einsetzt hoffentlich und was die Kinder so ein bisschen immer so nach rausschubst von den Eltern weg. Und gleichermaßen im Ausgleich besteht es aber auch ein großes Nähebedürfnis bei Kindern, auch von Mensch zu Mensch verschieden. Jeder hat da so unterschiedliche Strebungen. Auch 2 Kinder aus derselben Familie können da ganz unterschiedlich aufgestellt sein. Manche Kinder brauchen ganz viel Nähe, auch physische Nähe. Nicht nur, dass jemand da ist, sondern auch wirklich auf dem Schoß sein, noch sehr lange bis weit ins Grundschulalter rein. Also das ist eben, wie gesagt, sehr verschieden, aber haben tun wir die alle. Also Autonomie und Nähe ist so das Gegensatzpaar. Und darunter, wie in so einem Dreieck, liegt die Sicherheit.
Ja.
Und die speist sich aus dem einen oder anderen und ist aber auch für sich selber ein Bedürfnis. Also ein Bedürfnis nach Orientierung, nach Halt, nach Vertrauen, nach Geborgenheit. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt umgetopft werde in eine komplett neue Umgebung, einfach gar nicht mehr da. Es wird einem wie so der Teppich unter den Füßen weggerissen, ne?
Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich habe das nie erlebt. Also bei uns auf dem Dorf wurde man fast mit seiner kompletten Klasse umgetopft. So, dann hat man natürlich das Gebäude und die Lehrer, aber man kann mit seiner besten Freundin drüber ablästern so und sagen, ey, hast du die gesehen, die Lehrerin oder so, ne? Oder die ist ja toll. Also das, ich finde, dass hier in Hamburg, da mischt sich das ja extrem. Teilweise so weit, dass ein Kind gar keinen kennt. Und dass das einem Angst macht, also das würde mir auch Angst machen, wenn ich mir vorstelle, ich müsste morgen in eine neue Firma gehen, wo ich niemanden kenne, die Räumlichkeit nicht, den Weg dorthin nicht. Also das ist echt enorm. Und wie verleihe ich meinem Kind Sicherheit und diese Wurzeln vielleicht, die es dann braucht?
Also ja, genau. Also apropos Umtopfen, fiel mir gerade auch das Bild nämlich ein, dass wenn man Pflanzen umtopft, dann lässt man den, macht man zwar das Alte ein bisschen ab, so die Erde und so, aber man lässt den ja immer so ein bisschen Alterde. Oder wenn man Fische in ein anderes Aquarium setzt, dann darf man das ja nur ganz langsam, das neue Wasser dazu, ja, dann sind die einfach raus und ins neue Becken kippen.
Warum machen wir das mit unseren Welpen nicht?
Und das ist die gute Frage, ne? Also das ist genau das. Also fast ist es eher ein Wunder, dass so wenige Kinder so stark rebellieren dagegen. Also aus meiner Perspektive tatsächlich, wenn man sich das so klar macht. Weil die Bedürfnisse ernster genommen werden heutzutage. Also wir haben damit sicherlich, also viele Eltern fragen mich auch, wieso, irgendwie, ja, ich fand's auch doof, aber irgendwie hat man das dann halt geschafft. Und wieso ist das jetzt so ein Thema und wieso haben meine Kinder da so einen riesen Widerstand? Und das liegt natürlich daran, dass wir denen auch die Räume zugestehen, das zu zeigen. Also wir hatten diese Räume eben oft gar nicht und Kinder sind sehr anpassungsfähig. Also wenn ich denen keinen Raum lasse für, also man kann natürlich jetzt auch sagen, der Tipp könnte sein, dem Kind zu sagen, reiß dich zusammen, musst du durch, wird schon. So wie man das bei uns gemacht hat.
Und dann? Was hat es davon für Nachteile?
Naja, es hat den großen Nachteil, dass es lernt, seine Bedürfnisse systematisch zu unterdrücken und dadurch den Kontakt zu sich selbst verliert dann. Also das ist auf Dauer, ist es dann, wenn man jetzt ganz holzschnittartig argumentiert, unter Umständen die Ursache für die Leute, die heute Burnout haben im Erwachsenenleben, weil die den Anschluss an sich...
Oder psychosomatische Dinge.
Genau, weil man den Anschluss, man kriegt quasi beigebracht, den Kontakt zum eigenen Empfinden, zu den eigenen Emotionen, den Gefühlen, den Bedürfnissen abzuschneiden, sich eben im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzureißen, darüber hinwegzugehen und weiter zu funktionieren. Und wenn Funktionieren dann so ein Maßstab sozusagen ist, der als einziger zählt, ja, dann ist es das Einfachste für das Kind, eben lebendige Bedürfnisse, ganz nach Gerald Hüther, kann ich gern darauf verweisen, wen das näher interessiert, Lieblosigkeit macht krank, ein ganz wunderbares Buch an dieser Stelle, warum das eben keine gute Idee
danke
ist.
Für den Tipp.
Genau. Können wir auch in die Shownotes vielleicht nochmal aufnehmen.
Ja, ja, packe ich.
Mhm. Das zitiere ich an der Stelle gerne, der sehr schön und deutlich darlegt, warum das auch für unser Gehirn ein großes Problem ist, denn wenn wir bestimmte Bahnen im Gehirn immer wieder unterdrücken, äppen die eben auch ab und sterben ab. Und dann sitze ich mit Erwachsenen, Burnout-Kandidaten heutzutage in der Beratung, die nicht mal mehr wirklich sagen können, wie es ihnen geht, wenn ich sie frage. Und ich in ratlose Gesichter gucke und sage, naja, fühl doch mal deinen Bauch, also den ich richtig beibringen muss, ein Empfinden dafür zu kriegen, was ist eigentlich Trauer, wie fühlt sich Wut an, wann fühle ich das, das könnte Scham sein, habe ich mich schon mal geschämt, weiß ich gar nicht. Also mit solchen Fragen beschäftige ich mich dann oft in Coachings mit Erwachsenen, die genau so eine Vorgeschichte haben. Das heißt, aus meiner Perspektive ist es eben zurückgeguckt, eben mal, also ist jetzt keine empirische Forschung, obwohl es gibt empirische Forschung dazu, deswegen der Verweis auf Gerald Hüther. Ist es tatsächlich nicht nur Alltagsbeobachtung, sondern die Gefahr, dass wir die Kinder da sozusagen ihrer Emotionalität auf eine ungute Weise berauben.
Mhm.
Ja, die ist groß und das ist sozusagen, würde ich jetzt sagen, nicht wert. Also es ist nicht gesund für die Kinder unter Umständen, das zu tun. Es mag Kinder geben, die da unbeschadet durchgehen. Erwachsene sagen, denen hat es auch nicht geschadet. Da ist dann die Frage, ob so ein Kommentar nicht schon Aussage genug darüber ist, wie sehr es ihnen geschadet hat.
Das sage ich auch immer, so. Ja, ja. Da musst du mich nicht abholen, das sage ich auch immer. Aber jetzt habe ich zum Beispiel eine Freundin, also wir hatten ja jetzt darüber gesprochen, was man im Vorfeld gut machen kann.
Mhm.
Jetzt sind wir mal konkret bei dem Übergang. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte von mir, die hat mir erzählt, ihre Tochter hat am Morgen, am Schulmorgen, am ersten, sich übergeben vor Angst. Wie gehe ich damit um? Also ich meine, es gibt ja auch immer noch die Option zu sagen, ich lasse mein Kind zu Hause. Ich weiß aber vielleicht, hey, sie hat das öfter, wenn sie sich richtig gestresst fühlt. Da kann man sie ja vielleicht auch schicken. Was ist hier richtig? Also wie gehe ich mit diesen akuten Sachen um? Oder am zweiten Tag treten Bauchschmerzen auf, in spezifische. Wir alle wissen, im Teenie-Alter ist das vielleicht auch psychosomatisch. Kennt man bei Teens,
genau,
ja.
Richtig. Ja, also tatsächlich ist das natürlich, ich glaube, mit der Frage, die kennen auch alle Eltern von nicht ängstlichen Kindern, wenn das Kind irgendwelche Symptome hat, irgendwelche körperlichen Beschwerden, ist es so, dass wir uns immer fragen, wie schlimm ist das gerade, kann ich dem jetzt zumuten, in die Situation reinzugehen oder eben auch nicht. Ganz grundsätzlich, wenn es eben völlig klar ist, so wie du das gerade beschreibst, dass das eine psychosomatische Reaktion ist, weil das Kind sehr, sehr aufgeregt ist, vielleicht auch schon sehr schnell atmet, sehr, sehr, ja, also einfach wahnsinnig aufgeregt ist, vielleicht schnell das Frühstück gegessen hat und dann kommt das wieder raus, dann gilt es natürlich erstmal zu beruhigen. Also erstmal zu gucken, okay, jetzt vielleicht auch mal den Zeitplan kurz aus den Augen zu lassen und zu sagen, so jetzt mal ganz ruhig, jetzt sammeln wir uns mal kurz. Mhm. Und da ist jetzt wieder der Anschluss zu den Erwachsenen, die das nämlich manchmal auch nicht gelernt haben, selber in ihrer Kindheit, weil apropos, wir mussten uns alle zusammenreißen, ja. Ist es jetzt natürlich die Herausforderung, wie bewahrt man denn eigentlich Ruhe? Und das ist so ein Ansatz, den ich dann in der Beratung auch oft habe, dass ich jetzt erstmal nämlich erkläre, was heißt denn sich beruhigen? Das heißt eben, so simpel es auch klingt, erstmal alle zusammen tief durchzuatmen. Sich mal hinzusetzen, vielleicht auf den Boden zu setzen, ganz viel Erdung haben, durchzuatmen, sich in den Arm zu nehmen, mhm. sich wirklich im Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, über Nähe wieder Sicherheit zu holen dann. Da sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Dann einen Schluck Wasser trinken ist fürs vegetative Nervensystem total gut. Wenn ein Kind sowieso immer mal schnell aufgeregt ist, helfen natürlich auch unter Umständen homöopathische Mittel oder sowas wie Rescue-Tropfen gibt es in jeder Apotheke, die für so Panikmomente, so Bachblüten, die manchmal ganz gut sind, wenn man die als Mama in der Handtasche hat, wenn man weiß, dass das Kind dazu neigt, schnell aufgeregt, schnell ängstlich zu sein, dann ist es so, dass wir eben ja den besagten Schluck Wasser nehmen und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, ist, dass die Eltern jetzt erstmal Selbstmanagement machen. Also ich bin beim Kind und sage, hey, ich verstehe das, also Bedürfnis anerkennen, das ist aufregend, das ist für dich vielleicht auch gerade beängstigend, also das wahrzunehmen. Und während ich das so tue, mit dem Kind so im Kontakt bin, ist es super wichtig, eben jetzt gucken, wie aufgeregt bin ich, hast du gerade gesagt, ne? Weil wenn man manche Eltern da vor der Schule sieht, die Kinder stehen da fast ein bisschen paralysiert neben und die Erwachsenen, das summt richtig die Luft so.
Sind eigentlich auch total über.
Ja, und wir sind ja die, die koregulieren sollen. Also wir sollen ja eigentlich dafür da sein, dass das Kind an uns Orientierung und Halt findet. Auch in der 5. Klasse, ne?
Sagst du so einfach.
Ja, genau. Ich weiß, das ist gar nicht einfach.
Wir haben doch den Handwerkskoffer gar nicht bekommen. Richtig, wo genau, sollen wir das denn jetzt
genau.
hernehmen?
Und das ist genau der Punkt. Das ist auch wieder so ein Thema für die Ferien unter Umständen oder für jetzt sofort, wenn ihr gerade in der Situation seid mit euren Kindern, zu sagen, okay, jetzt mal her mit der Meditations-App, die ich schon seit Jahren auf dem Handy habe, aber nie benutze. Jetzt übe ich mal abends wirklich mal runterzufahren und guck mal, wie sich das anfühlt und ob ich das aushalten kann, ob ich überhaupt runterfahren kann, weil viele erzählen mir dann aus den besagten Gründen, dass sie das zum Beispiel auch erstmal gar nicht zulassen können. Aber da ist sozusagen auch der Ansatz am Anfang der Kette. Das heißt, die Eltern erstmal ins Selbstmanagement, als Eltern in so eine Art Selbstmanagement zu bekommen, weil die Kinder spiegeln da. Also die sind einerseits mit sich beschäftigt und die nehmen dann noch unsere ganzen Emotionen auch mit auf. Mhm. Weil die wie so kleine Reflektoren sind, ne? Weil sie eben noch nicht ein ausgereiftes Nervensystem haben, brauchen sie uns, um sich zu regulieren. Ab 7 fangen sie auch an, das selber vermehrt zu tun. Da helfen wir ihnen ja auch schon bei der ersten Autonomiephase mit 2-3 bei. Das heißt, das ist was sich langsam entwickelt und aufbaut. Aber solange die nicht, ich sage jetzt mal, vielleicht 21 sind, um jetzt mal eine ganz hohe Zahl.
Ja, ich höre immer wieder diese Zahl.
Ist das, also mit 14 sind die schon meistens so weit, dass die das schon ganz gut hinkriegen. Aber jeder, der einen Teenager zu Hause hat, weiß auch, das klappt mal so und mal so, weil die ja dann auch mal pumpig sind und sich gar nicht irgendwie mit sich im Reinen. Und dann sind wir ja auch gefragt, ne, als Erwachsene.
Zumal wir ja auch der Prellbock sind, ne? Wir sind ja der sichere Hafen und dann bemühen die sich 2 Wochen lang auf irgendeinem Schüleraustausch stabil zu sein, aber hinterher ist dann eben absoluter Overload.
Also diese Co-Regulationsbeziehung, die führt eben dazu, dass die Kinder uns einerseits gut nutzen können, um Sicherheit zu finden, weil sie, wenn Mama, ne, also es gibt ganz frühe Untersuchungen, kleine Kinder werden spielen lassen, dann kommt ein Hund ins Zimmer, ein großer, schwarzer Hund, und wenn Mama lesend auf dem Stuhl daneben sitzt, den freundlich anlächelt, vielleicht sogar so dahin fest oder den einfach so da sein lässt, ohne groß zu reagieren, dann kommt das Kind freudig und interessiert auf den Hund zu. Wenn jetzt die Mutter aber sagt, oh, ein Hund, oh Schreck, dann fängt das Kind an zu plärren, versteckt sich, läuft vor dem Hund weg. Ne? Also das heißt, bei kleinen Kindern ist das ja auch jedem, weiß jeder, ne? Das Kind fällt hin, die Mama macht, oh Gott, dir was passiert, dann fängt das Kind in dem Moment an zu planen. Die gucken sogar meistens erstmal, bevor sie anfangen zu weinen, weil sie abchecken, war das jetzt schlimm oder nicht. Und das machen unsere Großen nicht mehr so offensichtlich, also unsere Schulkinder oder auch die, die dann aufs Gymnasium oder auf die Stadtteilschule kommen, die machen das nicht mehr so stark, weil sie eben schon weiter sind, nicht mehr ganz so verstrickt mit uns in dieser Koregulation. Aber die machen das eben auch noch. Und das führt dazu, dass sämtliche Anspannung, Stress, Energie auch rüberfließt zu denen. Ne? Und deswegen ist es immer so wichtig, dass wir Eltern mal als allerersten Schritt immer daran denken, uns, wenn es aufregend wird, immer zu versuchen, uns selber runterzufahren und dabei im Kontakt mit dem Kind zu sein. Und das kann man ja auch zusammen machen. Also wenn man das jetzt noch nicht kann, das rate ich auch immer in den Beratungen, ist es so, dass man eben diese Schritte, wir atmen jetzt mal tief durch, weißt du, das Kind weint, ne? Jetzt putz mal die Nase, jetzt nehmen wir mal ein Taschentuch. Vielleicht kommen mir sogar selbst die Tränen, weil ich gerade ganz aufgeregt bin. Ist überhaupt nicht schlimm. Das ist total authentisch. Dann merkt das Kind, okay, wir beruhigen uns jetzt. Man weint, man beruhigt sich. Aha, das ist überhaupt kein Drama. So, und dann trinkt man mal zusammen ein Glas Wasser. Und dann guckt man mal, was jetzt zu tun ist. So. Und da ist natürlich immer wichtig, Fragen zu stellen. Also wenn wir uns jetzt ein bisschen beruhigt haben, das Kind hat sich übergeben, kriegt vielleicht mal einen Traubenzucker oder irgendwas, um den Magen zu beruhigen. Vielleicht erstmal Wasser, wie gesagt, und Zwieback oder was auch immer, wenn es schon was mag oder erstmal gar nichts. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass die Kinder vielleicht mal kurz sagen dürfen, was sie brauchen. Das wäre natürlich auch eine Frage für ein, zwei Tage vorher schon. Wenn man dann so mit denen abends mal zusammensitzt und sagt, also wenn das ideal läuft, machen wir das ein, zwei Tage vorher. Sonst spätestens dann, wenn das schon so eskaliert ist. Aber immer.
Man weiß ja nicht, was einen erwartet ja, an so einem Morgen. Manchmal
hat man auch vorher alles besprochen und dann kommt noch mal was ganz Neues hoch. Also man kann das auch alles ganz toll richtig machen und trotzdem hat das Kind das Thema dann doch noch mal. Und da ist es eben ganz wichtig, immer Fragen zu stellen. Was brauchst du? Was genau ist das gerade, was dich so stresst oder nervt? Dass wir halt gucken können, wie können wir das ändern? Oder können wir da was ändern? Und das ist jetzt natürlich, wenn das Kind dann sagt, weiß nicht, ich habe irgendwie Angst vor den anderen zum Beispiel oder dass ich da keinen zum Spielen finde, ist ja auch so ein Klassiker, wenn man noch niemanden kennt. Mhm. Dann ist es eben eine Möglichkeit zu sagen, okay, was könntest du denn tun, um selber jemanden zu finden? Ne? Also, dass ich in dem Moment nicht jetzt darauf warte, dass mich jemand anspricht, sondern was könnte ich denn tun, damit ich vielleicht angesprochen bin. Vielleicht nehme ich irgendein spannendes Stofftier mit oder eine Puppe, die so wie, oder meistens dürfen die ja irgendwas Kleines mitnehmen. Ne? Also es muss jetzt nicht eine Riesenpuppe sein, aber oft dürfen die ja gerade in der Grundschule so einen kleinen Begleiter, irgendwie so ein Viech dabei haben oder irgendein Spielzeug, was sie mitbringen dürfen. Oft haben sie auch ihre Schultüte, die vielleicht besonders, und dann kann man ja zum Beispiel mal darüber reden, wie, also das ist ja so ein Moment, wo wir unseren Kindern Smalltalk beibringen dürfen.
Ja.
Also wie gut sind wir selber in Smalltalk? Dann kann ich sagen, Mensch, guck mal, du hast ja die gleiche Tüte wie ich oder die hat da die gleiche Farbe oder der hat da irgendwas drauf auf seiner Tüte, das andere Kind. Und ich sage dann, Mensch, guck mal, ihr habt ja dieselben Figuren, die ihr toll findet. Also da kann ich natürlich als Eltern auch, wenn man da vor der Schule rumsteht, so bevor es dann losgeht bei der Einschule, natürlich auch versuchen, ein bisschen zu helfen. Da sind wir ja noch dabei dann, ne? Aber das kann man eben verabreden. Also das sollte man mit dem Kind vorher besprechen. Ne? Also nicht gut ist, wenn ich das jetzt nicht bespreche und ich fange dann an, wild irgendwelche fremden Kinder anzuquatschen und unser eigenes Kind steht drei Schritte hinter uns und schämt sich zu Tode, weil Mama jetzt hier wieder mit wildfremden Leuten redet.
Ich fürchte, das ist bei mir so. Ich bin ja sehr extrovertiert und ich bin auch ein totaler Smalltalk-Fan. Und ich weiß, dass sowohl mein Mann als auch meine Tochter da jetzt nicht so begeistert immer von sind, dass die Mama immer auch gerne mal zwei Stunden am Pool im Hotel mit irgendwelchen fremden Leuten quatscht.
Erwischt.
Erwischt. Aber jetzt gibt es die Kinder, die du dann mit diesen Maßnahmen überzeugst. Es gibt aber auch die Kinder, die dann kurz bevor es ernst wird, komplett blockieren. Also die gehen gar nicht auf die Bühne hoch, die gehen gar nicht in den Klassenraum rein. Wie gehe ich damit um? Lasse ich die auf meinem Schoß und lasse das einfach geschehen? Oder wende ich einen Trick an oder gehe ich mit auf die Bühne? Wäre auch mal, habe ich noch nie gesehen, aber wäre ja auch mal lustig.
Ja, also ja, genau das. Ne? Also das kann man mit dem Kind verhandeln in dem Moment. Wenn es total blockiert, heißt ja, dass das System Ultrastress hat gerade. Also das ist ja wie ein Blackout in der Prüfung oder so vergleichbar. Ne? Wenn die dann so völlig in den Widerstand gehen und gar nicht mehr kooperieren können. Und das ist ja eine Kooperationsleistung, die sie da bringen müssen dann in dem Moment. Und wenn das nicht möglich ist, hat das Kind einen Grund. Also es ist, Kinder wollen mit uns kooperieren. Und wenn die sich dieser Kooperation so stark verwehren, dann gibt es da in der Regel einen Grund für und es gilt, den rauszufinden. Ne? Also dann gilt es, das ernst zu nehmen. Und das ist meistens das Wichtige. Das war jetzt gerade in dem, was ich schon erklärt habe, mit wir beruhigen uns jetzt zusammen noch nicht so deutlich, glaube ich,
ja,
ist, dass wir erstmal anerkennen, da ist ein Widerstand und der darf da sein. Und ich weiß ja, in so einem Ablauf von so einer Einschulung ist das nicht vorgesehen. Und das ist
tatsächlich
das, wo ich Eltern...
Ich habe mich gerade gefragt, was tun?
Ja, genau. Wo ich Eltern tatsächlich ermutigen würde, erstens erstmal das auszuhalten, zu sagen, okay, also das Kind wird ja aufgerufen, dann passiert nichts. Dann kann, meistens ist man ja zu zweit da, einer beim Kind bleiben und der andere sagen so, wir haben hier gerade noch kurz ein Thema. Dann weiß der Lehrer Bescheid, macht erstmal einen Haken so. Mhm. Und man bleibt erstmal da, wo man ist. Und versucht auch da wieder erstmal wieder überhaupt in Kontakt zu kommen. Denn wenn die so blockieren, dann sind die ja oft auch gar nicht richtig ansprechbar. Ne? Dann fangen die an zu weinen oder gucken einen gar nicht mehr an, verstecken sich irgendwie. Und da einfach mal kurz Zeit vergehen zu lassen, dass die sich beruhigen können. Man findet so einen Klassenraum immer irgendwie, wo man das Kind auch noch hinterher mit dahin begleiten kann. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, im härtesten Härtefall, den wir jetzt gerade besprechen, ist das Kind dann eben gerade mal noch nicht mitgegangen. Und dann versuche ich natürlich, mit dem Kind darüber zu sprechen oder auch wieder da in Kontakt zu kommen. Wie gesagt, wichtig ist erstmal Kontakt aufzunehmen, das ernst zu nehmen und nicht jetzt zu sagen, ja, aber du musst jetzt aber und jetzt sollst du aber doch und die anderen und Und ja, ich weiß, das ist echt hart, weil das alle gucken unter Umständen. Also man kann auch anbieten, was gut ist, entweder erstmal da in der anonymen Menge bleiben, wenn du merkst, dass alle gucken, wenn ihr das merkt in so einer Situation, dann ist rausgehen immer gut. Das gilt auch für die schreienden Kinder im Supermarkt, ne? Oder wenn man sonst irgendwelche emotionalen Eskalationen mit Kindern, welcher Art auch in welchen Situationen auch immer hat, immer Publikum minimieren möglichst. Also das Kind auch ein Stück weit schützen, dass nicht noch 30 Leute drauf gucken und ihren Kommentar dazu abgeben. Denn das machen Leute ja auch gerne. Erwachsene neigen dazu, alles zu kommentieren und zu bewerten. Zumindest in unserer Welt. Und deswegen kann es gut sein, dass ich zum Beispiel, ne, der Papa geht meinetwegen nach vorne oder umgekehrt, die Mama geht nach vorne und sagt dem Lehrer, wir haben hier gerade doch irgendwie ein Thema. Und das andere Elternteil geht mit dem Kind zum Beispiel mal auf Toilette. Wir gehen mal raus, wir schnappen mal frische Luft. Also auch ein Ortswechsel kann, sowohl wie bei einem schreienden Baby, was sich nicht wieder zusammenkriegt, ist ja auch immer der Rat, mach ein Fenster auf, geh auf den Balkon, kalte Luft, irgendwie so, das bringt das Nervensystem auch. Also wir müssen irgendwas finden, was das Nervensystem wieder greifen lässt sozusagen, dass wir wieder Zugriff auf diesen Autopilotmodus, der da anspringt in dieser Panik, die ja dann haben in dem Augenblick. Das ist ja eine richtige Panikreaktion. Das ist wie eine Panikattacke, die Erwachsene auch kennen unter Umständen. Brauchen wir jetzt wieder Zugriff auf dieses Nervensystem. Und dafür ist eben der allererste Schritt immer ernst nehmen, beruhigen. Denn je mehr ich jetzt in Widerstand gehe und sage, du musst doch aber und so und dann, zumindest meine Erfahrung, desto größer wird das Problem.
Absolut, aber da frage ich mich, wie gehe ich denn dann in diesem Moment, um ruhig zu bleiben? Ich meine, klar, wir haben es hier mit Erwachsenen zu tun und die sollten natürlich über den Kindern stehen. Aber wie gehe ich mit meinen eigenen Ängsten um? Also mein erster Gedanke ist dann, ja, aber wenn das Kind da jetzt nicht reingeht, das wird ja nicht leichter, geht ja morgen dann auch nicht zur Schule. Also hat ja noch gar nichts kennengelernt und so. Also was mache ich mit mir? Was mache ich mit meinen Gedanken, mit meinen Ängsten, mit meiner Sicherheit?
Also wenn es gut läuft, sind die Lehrer dann gute Ansprechpartner unter Umständen. Also das ist ja meistens so bei so einer Einschulungssituation, dass die so eine Stunde mitgehen und dann kommen die alle wieder. Und wenn das Kind bis dahin nicht mit Mama zusammen hinterhergegangen ist oder mit Papa und Mama oder nur mit Papa, wie auch immer, dann ist es der Zeitpunkt, wo ich da warte mit dem Kind aus meiner Sicht und erstmal die Lehrkraft anspreche und ein Kind-Kontaktlehrer mit Eltern herstelle und sage, wir haben hier folgendes Problem, wir wissen gerade gar nicht genau, wo es herkommt, es gibt gerade eine große Angst. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat man da für jemanden vor sich? Jetzt gibt es natürlich welche, die dann einfach sagen, ja, da muss man sich halt mal zusammenreißen. Das sind nicht mehr die meisten, hoffe ich. Ich kann das schwer einschätzen, ich höre das eine und das andere, aber wenn es gut läuft und man wirklich an einen Menschen gerät, der eben normalerweise ja das gewohnt ist, Erstklässler oder Fünftklässler onzuboarden, dann schaffen die meisten das schon, das Kind mal so ein bisschen auf sich zu beziehen, mal kurz ins Gespräch zu kommen. Und dadurch schon mal so ein bisschen Vertrauen herzustellen, vielleicht auch für den ersten Schultag eben was zu verabreden, wie ich hole euch ja sowieso dann da und da ab und dann sei mal rechtzeitig da, dass dann quasi nochmal eine Eltern-zu-Lehrer-Übergabe stattfinden kann. Und das ein Stück weit auszuhalten, dass das eben vielleicht auch in der fünften Klasse noch so ist, dass das Kind das gerade braucht. Denn oft ist das so, wenn wir das ermöglichen, dann sieht das Kind, wir stehen hinter ihm, Es gibt keinen Grund, besorgt zu sein. Es wird sich gekümmert sozusagen. Ne? Also das sind ganz wichtige Sicherheitsgeber, Sicherheitssignale. Und ich kann natürlich verstehen, dass viele Eltern aufgrund ihrer eigenen Schulerfahrung so Hemmungen haben, auf die Lehrkräfte zuzugehen. Und dass es auch Lehrkräfte gibt, die dann vielleicht nicht so cool reagieren, weil sie selbst total überlastet sind mit 30 neuen Schülern. Aber die meisten, würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, sind schon so, dass sie ein Ohr dafür haben.
Ja.
Außerdem gibt es Beratungslehrer an allen Schulen, müssen die hier in Hamburg zumindest haben, Sozialpädagogen, Beratungslehrer, auch da so früh wie möglich Kontakt aufzunehmen und zu sagen, es gibt hier ein Problem, eben in diesem Übergang, bitte helft uns. Und wenn die jetzt Vorschläge machen, die man ganz schrecklich findet, darf man ja auch Nein sagen. Aber gleichzeitig ist es eben schon meistens gut, da ein Vertrauen gleich herzustellen miteinander. Nein, dass es da so eine Durchlässigkeit gibt und dass nicht einfach nur das Gefühl auf der einen als auf der anderen Seite ist, man weiß gar nicht so genau, was ist da los. So, ne? Also das auch als Eltern für sich zu minimieren, da zumindest das Bedürfnis mal zur Sprache zu bringen, dass man da nochmal in einen engeren Austausch kommen möchte, dass man da Bedarf hat, weil das eben mit dem eigenen Kind vielleicht schon immer schwierig war oder jetzt auf einmal schwierig ist, weil vielleicht gerade vieles zusammenkommt oder so. Und dann ist es eben für die Kinder gut zu sehen, dass die Erwachsenen das schon regeln. Das ist so für die eigene Entlastung oft ganz wichtig, ne? Und dann so im nächsten Schritt kommen dann die anderen Kinder erst dazu.
Kurze Unterbrechung an dieser Stelle, weil es gerade so gut um Austausch, Verantwortung und gutes Miteinander geht. Nicole, die ihr gerade hier mit Anja hört, ist am Donnerstag, den 24. September, auch live bei Verwendo in Hamburg dabei. Bei unserer Panel-Diskussion Handeln statt Hoffen, EHR und Führung, die Vorsorge von Frauen gestalten. Mit dabei sind Andrea Machost von Ökowelt, unsere Helene Bosmann von Verwendo und Dr. Nicole Getches. Wenn ihr Nicole live erleben möchtet und Lust auf Austausch, neue Impulse und gute Gespräche habt, schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos und den Anmeldelink. Und jetzt zurück zur Folge.
Und das ist genau die Frage, die ich dich fragen wollte. Denn das eine ist ja, in der Erwachsenenwelt Kinder zu integrieren. Das kriegen wir vermutlich hin, weil wir es mit Erwachsenen zu tun haben. Was wir aber nicht steuern können, sind andere Kinder oder Dynamiken in der Klasse. Wie würdest du sagen, ist die soziale Dynamik, wenn mein Kind, sagen wir mal, ein Kind wäre, das blockiert, das auch mal weint. Mein Mann sagt, lass die weinen, wenn das andere Kinder sehen, dann beruhigen die das Kind. Also wir hatten das Thema schon öfter, auch im Familienumfeld, bei meinen Neffen, Nichten und so weiter. Aber ich frage mich, stimmt das? Oder fangen die irgendwann an, einfach zu lachen, du Heulsoße, so wie es bei uns früher war. Also sind auch die Kinder vielleicht ein bisschen offener und weicher? Oder kann die Dynamik auch echt nach hinten losgehen?
Ich glaube, sowohl als auch. Aber tatsächlich sind die Kinder, die dann tröstend dazukommen, wahrscheinlich die besseren Spielpartner für das Kind, als die, die lachen. Dann weiß man schon mal.
Das ist natürlich komplett wahr.
Dann weiß man schon mal, mit wem man sich vielleicht eher nicht zusammentun sollte. Ne? Dann, wie man sagt ja so schön, die Warnfreude zeigen sich in der Krise. Und also wenn man da eben offen mit seinen Gefühlen umgeht und da finden sich gleich ein, zwei Kinder, die da empathisch drauf eingehen, fragen, was ist denn los oder sich da beteiligen. Und das gibt in einer Gruppe von 20 bis 30 Kindern sind immer welche dabei, die kompetent genug sind, das zu tun, sozial kompetent genug sind. Ich würde sogar sagen, mehrere sind das.
Ja.
Und das ist ja eine wichtige Erfahrung auch unter Umständen für unser eigenes Kind dann in dem Fall, wenn das betroffen ist, das zu sehen, dass da natürlich die Kinder das nicht übernehmen können. Deswegen ist es so wichtig, dass der Lehrer oder die Lehrerin das auch im Kopf haben, dass sie das Kind so ein bisschen im Blick haben an der Stelle, weil das natürlich eine völlige Überforderung wäre, wenn jetzt diese anderen Kinder komplett ausgleichen oder regulieren sollten, dass das eine Kind jetzt gerade große Ängste hat. Denn Ängste sind ja schon ganz schön starke Gefühle, so, ne?
Ja, absolut. Ich mag die gar nicht. Wer mag die schon?
Das stimmt. Und gleichzeitig ist es so, dass die Kinder aber eben dann oft ganz coole andere Tricks auch haben oder selber dann ja eben auch ins Gespräch kommen. Genau das, was ich sagte, dass dann zwar kein Smalltalk, sondern eher ein Deep Talk sofort entsteht. Aber dass die doch relativ bereit sind, die meisten Kinder zu teilen, dass sie das kennen oder dass es ihnen auch so geht oder dass der Lehrer eben oder die Lehrerin, wenn sie schlau sind, das auch nutzen, zum Beispiel zu sagen, Mensch, guck mal, jetzt ist das so gemein, hast du so Angst, geht's denn hier sonst jemandem so? Ne? Also das auch so ein bisschen zu moderieren, wenn die das mitkriegen, dass ein Kind im Unterricht zum Beispiel anfängt zu weinen oder aus der Pause irgendwie geknickt wiederkommt. Also meistens sind die in dieser Anfangszeit relativ nah an den Kindern und versuchen auch die Dynamik durch irgendwelche Spiele miteinander auch so in die Verbindung zu bringen. Das ist auch ein wichtiges Kriterium, auch für Eltern, wenn ihr eine Schule aussucht. Vielleicht nochmal als Tipp an dieser Stelle, schon bei der Auswahl der Schule mal zu gucken und auch nachzufragen in diesen Gesprächen, die man dann da unter Umständen bei der Anmeldung hat. Wie findet das denn statt, das Onboarding? Also haben die eine Kennenlernwoche? Oder ist das so, man merkt schon so, ja, die kommen halt an, ne? Also und dann geht's los. Also das ist ja auch nach wie vor leider sehr unterschiedlich, weil das nicht einheitlich in unserem Schulsystem gehandhabt wird.
Ja.
Oder gibt es so Art Patenschaften? Also an ganz vielen Schulen gibt es auch ältere Kinder, die jüngeren Kindern als Paten zugeteilt werden. Das heißt, dass dann eine Kind-zu-Kind-Beziehung schon da ist, die ein bisschen schon so ist, dass die auch trösten können, noch besser als vielleicht die Gleichaltrigen oder so. Ne? Also so, nach sowas könnte man auch, das ist jetzt wieder so von Vorweger fragen kann natürlich, das ist immer ideal, aber spätestens dann, wenn es solche Probleme gibt, nochmal aktiv nachzuhaken, ob es da so Art Vertrauensschüler auch gibt. An so weiterführenden Schulen gibt es ja auch einen Schülerrat. Die haben oft irgendwelche Ersthelferkinder, die dann irgendwie manchmal, oder also Konfliktmanager, die schon so kleine Ausbildungen durchlaufen haben. Ne? Also die gibt es da alle, die muss man ja nur erstmal finden. Und die können einem natürlich unter Umständen auch so ein Netz an Unterstützung bieten, die dann eben für, aber leider immer oft nur auf Anfrage. Also die werden selten so proaktiv auf die Kinder zugeschickt, sondern es ist eben so, dass es gut ist, wenn man da als Eltern, zumindest meine Erfahrung und auch aus meinen Beratungen so die Rückmeldung, wenn man als Eltern da ja versucht eben auch zu gucken, was gibt es denn da eigentlich an Möglichkeiten. Und ich sage jetzt mal denen, die diese Situation kreieren, nämlich denen, die diese Schule gestalten, auch darüber ja zurückzumelden, jetzt haben wir das Problem, was ist denn deine Idee dazu? Denn jetzt sitzen wir hier und machen uns ganz viel Gedanken darüber, was die Eltern tun sollen. Und das ist ja auch wichtig, weil wir die Kinder zu Hause stärken und für deren Entwicklung zuständig sind als Eltern. Aber wir dürfen ja eigentlich auch den Anspruch haben, dass da ein Pädagoge, der gegenüber ist, unter Umständen ja zumindest ein bisschen darin ausgebildet ist, da zumindest auch mal eine Idee zu haben. Ne? Und nicht einfach nur
absolut
fachlich zur Verfügung zu stehen. Also ja.
Also bei der Auswahl der Schule schon ein bisschen schauen, ne? Vielleicht sogar, man kann ja bei so einem Gespräch vielleicht sogar erzählen, hier das und das kenne ich über mein Kind und das und das könnte passieren.
Genau. Also
und
viele machen.
Und dann einfach mal schauen, wie antworten die da drauf.
Genau, wie bei einem Bewerbungsgespräch. Also wenn ich Coachings mache zum Thema Bewerbung, dann ist es so, dass wir ja auch dazu neigen nach wie vor. Ich weiß gar nicht, wie das so mit den ganz viel jüngeren Menschen ist, die jetzt gerade in den Job einsteigen, jetzt wo es eher ein Arbeitnehmermarkt wird langsam. Aber ich sag jetzt mal ganz ganz altweise zu meiner Zeit, so in den 2000ern, war das so, dass das eben Interviews waren, wo man als Bewerber befragt wurde. Und wenn man Glück hatte, hat die Firma noch so ein bisschen gesagt, so und so, hier würde ihr Arbeitsplatz sein, so sieht es aus. Und das hat sich ja auch schon verändert. Das heißt, dass wir heute in Bewerbungsprozessen durchaus die Situation haben, und dazu ermuntere ich zum Beispiel in Coachings auch, dass die Bewerber durchaus auch Fragen stellen dürfen. Zum Beispiel, was ist denn, wenn ich Problem XY habe? Wie wird meine Einarbeitung genau laufen? Werde ich da einfach nur daneben gesetzt und darf dann nach einer Woche Frist oder stirb gleich irgendwie meinen Job hier voll übernehmen? Oder gibt es hier ein System? Also gibt es ein Einarbeitungsprogramm? Gibt es eine Schulung? Was ist denn? Wie wird das denn eigentlich sein? Und je nachdem auch, was mein persönliches Bedürfnis ist. Manche Leute sind ja froh, wenn sie nach einer Woche einfach so lostüdeln können. Und andere brauchen total, wie eben diese manchen Kinder, eben auch viel mehr Sicherheit, Struktur. Und wenn ich merke, dass es schon im Gespräch merke, dass es ein Arbeitgeber, eine Schule, Schrägstrich, das kann man ja alles vergleichen in gewisser Weise, die diese Strukturen, die nicht so viel Wert auf Struktur legen, dann ist für so ein Kind, was eher ängstlich ist, das vielleicht eher nachteilig, weil Struktur immer Orientierung bietet zum Beispiel. Und dann ist das vielleicht für so ein Kind, was eher sehr freigeistig ist, sich gerne selbst verwirklicht, eher so nach vorne geht, vielleicht nicht so eine coole Umgebung, wenn da alles in kleinen Kästchen schön geordnet immer nach bestimmten Strukturen abläuft, aber für das andere Kind, was eben eher so viel Sicherheit braucht, ist das genau der richtige Rahmen. Ne? Also da auch ja, den Mut zu haben, da nochmal genauer hinzugucken. Und gerade an den weiterführenden, also von der Grundschule aus, ist es ja Richtung weiterführende Schule eine Entscheidung. Und aber auch in den weiterführenden Schulen gibt es ja nicht umsonst diese Orientierungsphase, 5., 6. Klasse, wo man danach eben auch nochmal Bilanz ziehen kann, theoretisch. Ne?
Wobei wir ja sagen müssen, wenn wir ehrlich sind, gibt es ja in dem Sinne keine freie Schulwahl. Also wir sind nach Bezirken und Entfernungen eingeteilt, besonders im Grundschulbereich. Und wenn wir uns nach der 6. Klasse, also wenn wir das Gymnasium nicht geschafft haben oder sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr für unser Kind, das ist zu viel Leistungsdruck, dann müssen wir in jedem Fall die nächstgelegene Stadtteilschule nehmen. Und für viele, und das ist total unglücklich, um das hier auch einmal zu sagen, für viele bedeutet das, dass sie ein System müssten, wo sie ihr Kind gar nicht sehen. Und dann lassen sie es eben lieber auf dem Gymnasium und setzen es diesem Leistungsdruck aus. Und davon hat weder das Gymnasium was, noch die Kinder in der Klasse, noch das einzelne Kind natürlich. Also es ist ein total unglückliches System, meiner Meinung nach.
Ja, total. Da stimme ich dir total zu, weil das eben nur eine theoretische Wahl ist. Das ist eben in der Kita noch sehr einfach, weil da dürfen wir es ja wirklich ganz frei entscheiden, je nachdem, ob ein Platz frei ist natürlich, aber das ist ja jetzt heutzutage auch schon besser geworden, zumindest hier in den Großstadtbereichen. Genau, natürlich. Und das ist ja im ländlichen Bereich noch schlimmer. Da gibt's dann einfach nur das eine Gymnasium und entweder geht man dahin oder halt auf die Stadtteilschule und das war's, ne? Also das ist tatsächlich, natürlich hast du recht, eine relativ theoretische Diskussion, heißt aber nicht, dass Eltern ja über ihre Rückmeldungen nicht auch entsprechende Bedarfe kommunizieren können und dürfen. Und da ist es wieder so, dass ich eben auch da ganz oft merke oder auch von meinen Beratungsgesprächen immer so die Rückmeldung kriege, ja, aber die haben ja eh schon so viel zu tun, sind so gestresst. Und da ist meine Erfahrung, dass die Art der Ansprache natürlich total wichtig ist. Und das ist auch wieder ganz schwierig, wenn man dann so emotionalisiert ist, weil es vielleicht dem eigenen Kind gerade nicht gut geht, da dann ruhig zu bleiben, keine Vorwürfe zu machen an die Schule, sondern erstmal auch da wieder Fragen zu stellen, eher zu sagen, was schlagen Sie denn vor, als zu sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie das hier läuft und ne? Also das ist ultra schwierig, weiß ich. Und doch ist es so, dass wenn man es schafft, eben eher Fragen zu stellen, zu sagen, ich verstehe auch, dass Sie nicht auf jeden gucken können, aber gleichzeitig genau, möchte ich gerne nochmal anmerken, mein Kind hat hier dieses oder jenes Bedürfnis oder ist da irgendwie noch nicht ganz angekommen an der Stelle oder braucht da immer länger aus meiner Erfahrung, dann sind die eher dankbar. Also ich sag mal so, ich persönlich, aber auch aus meinen Beratungsrückmeldungen ist es so, wenn den Eltern das gelungen ist, auf die Lehrer zuzugehen, eben auf diese Weise im Sinne von, ich habe hier ein Problem, was können Sie tun, wie können wir zusammen das lösen, ohne irgendeinen Vorwurf, auch nur den leisesten Vorwurf an die Lehrkraft, sie hätte irgendwas versäumt, nicht gemacht, wäre irgendwas nicht gerecht geworden, dann ist es in der Regel so, dass da selten Menschen sitzen, sehr, sehr selten Menschen sitzen, die sagen, es ist doch nicht mein Problem. Sondern mindestens mal zuhören und sagen, naja, vielleicht mal mit einem Beratungslehrer, also selbst wenn sie es dann wegdelegieren an einen Kollegen, Kollegin, die Beratungslehrer ist oder da zuständiger ist als Koordinator in der Jahrgangsleitung oder so. Dass es aber schon so ist, dass es eben leider ein sehr überlastetes System ist, in dem aber schon grundsätzlich Menschen arbeiten, die auch für die Kinder das Beste wollen und nicht irgendwie eigene Agenten haben.
Nein, also in Bereichen, in denen man nicht reich wird, darf man davon ausgehen, dass Idealisten zu Werke gehen. Ne? Und ich glaube, jeder dieser Lehrer hat an irgendeinem Punkt seines Lebens gesagt, ich will das werden, weil. Und da war nicht, weil ich so viel Geld verdiene, weil das tut man ja nun einfach faktisch mal.
Also es mag einzelne Ausnahmen geben, aber so ganz grob ist es eben oft eher so, dass da Widerstand oder Ablehnung kommt, wenn da eben das machen Eltern leider oft dann eben aus der Emotionalität heraus, genau wie zu Hause im Streit mit dem Partner, der Partnerin, dass wir Vorwürfe formulieren anstatt Wünsche. Es gibt so einen schönen Spruch, Vorwürfe sind ungeschickt formulierte Wünsche. Also auch wenn euch Vorwürfe gemacht werden, ne, hört genau hin, was ist eigentlich der Wunsch, den der andere gerade kommuniziert. Und wenn man gerade schafft, drüber zu stehen, ist der Konflikt dann schon fast aus der Welt, wenn man dann schafft, darauf einzugehen. Und das kann man aber eben auch von den Lehrern nicht immer verlangen. Die sind eben auch keine Übermenschen. Die haben halt auch Ultrastress und deswegen gut. Also natürlich kommt man manchmal auch da dann nicht weiter. Dann muss man irgendwelche anderen Konsequenzen ziehen. die dann irgendwie Schulwechsel oder was auch immer bedeuten, Umzug, was auch immer das dann eben im Einzelfall ist. Aber das sind ja so die Ausnahmefälle. Wir wollten ja hier heute eigentlich eher über die Regel sprechen und da würde ich unbedingt Mut machen wollen, vertrauensvoll, zugewandt auf die Lehrer zuzugehen, eher zu sagen, wir sehen uns hier irgendwie an der Grenze unserer Möglichkeit, weil unsere Grenze ist ja wirklich dieses Schultor. Also ab da müssen wir ja auch vertrauen. Und ich finde zum Beispiel auch total faszinierend, dass das so vorausgesetzt wird von Schule in unserem Land, dass das Kind da einfach gut aufgehoben wird. Also klar gibt es Eltern- und Informationsabende und wie gesagt, da tut sich auch schon was. An vielen Schulen wird genau darauf eingegangen, wird sehr deutlich gemacht, was das Konzept ist, was der Anspruch ist, den man hat, wenn man da mit den Kindern arbeitet und so. Und doch sind wir eben doch ganz schön außen vor. Und gerade wenn so ein Kind in eine Grundschule kommt, ist das ja wirklich schon noch ein ganz schöner Vertrauensvorschuss, den wir Eltern da auch leisten. Ne? Also auch da.
Das dachte ich schon in der Kita.
Genau, ja, schon in der Kita noch viel
mein
mehr.
Baby ja, wollen die
total,
haben.
Total. Und auch da, Stichwort Selbstreflexion, wenn das Kind ganz stark im Widerstand ist, dürfen wir auch bei uns nochmal gucken, wie committed bin ich denn mit dieser Schule? Ne? Also gerade wenn wir als Eltern heute auch kritisch auf das Schulsystem gucken, ist das ja einerseits gut, dass wir den Kindern signalisieren, wenn wir sehen, dass da Sachen nicht fair sind oder naja, vielleicht mal ein bisschen autoritär daherkommen und da natürlich, weil da 30 Bedürfnisse im Raum stehen, nicht alle berücksichtigt werden können und es Regeln für alle geben muss. Und das mit den Kindern auch zu besprechen, dass das wahrscheinlich zu Hause anders läuft, in der Familie, im kleineren Kontext einfacher ist und dass das einmal so ist, dass wenn man in so einer großen Gruppe ist, dass man dann eben viel kooperieren muss und wenig Individualität hat. Und gleichzeitig eben trotzdem ein Stück weit damit dadurch ja auch committed und sagt, das ist leider so, das dürfen wir alle zusammen konstatieren, dass wir gerade noch kein besseres Angebot vorfinden, ohne uns damit zufrieden zu geben. Ne? Also ich finde, das ist so was Kindern auch oft hilft oder wo ich auch immer die Anregung gebe zu sagen, aber wie einverstanden bist du denn mit dem Setting da? Also denke ich, wenn ich da reinkomme, und das geht vielen Eltern so, Stichwort eigene Schulerfahrung, schon so, oh, wie das hier schon riecht und oh Gott, ich bin froh, wenn ich da wieder raus bin, weil ich beim Elternabend schon Beklemmung kriege, wenn ich diese Art von Gebäuden betreten muss, die eigentlich einfach auch noch genauso aussehen wie zu unserer Schulzeit und dann da wieder auf diesen Ministühlchen hocke und einem Lehrer von unten nach oben in die Augen gucken darf. Da geht ja auch bei den Eltern ganz schön was ab unter Umständen. Und all das, Stichwort nochmal, wir sind so eng verbunden mit den Kindern, kann sich ja auch so schön an die Kinder, also wenn die so ganz doll im Widerstand sind, dann dürfen wir da natürlich auch bei uns nochmal gucken, wie viel Widerstand habe ich eigentlich mit der Situation oder wie viel Sorge, die ja total verständlich ist auch. Ne? Also da auch mit sich Mitgefühl zu haben, nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit uns selber. Letztendlich, jetzt kommt wieder das berühmte innere Kind, ne? Also der kindliche Anteil in jedem Erwachsenen, der emotionale, dem jetzt mal nicht zu sagen, reiß dich zusammen, du musst jetzt stark sein für dein Kind, sondern nein, da genau mal hinzugucken und zu sagen, was beschäftigt uns alle denn hier gerade? Ne? Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, Vater, Mutter, Kind, dann sitzen ja ein Vater, eine Mutter, ein echtes Kind und noch zwei Kinder von Erwachsenen mit am Tisch. Also eigentlich fünf.
Ja, und meistens noch deren Eltern, noch, ne? Deren ja, Mütter genau, sitzen noch genau, irgendwo.
Genau. Also ohne jetzt zu esoterisch zu sein, das ist ja faktisch heute in der Psychologie wirklich ein Modell, mit dem ganz viel gearbeitet wird, auch um emotionale eigene Bewegungen gut anzugucken, ist es ja Fakt, dass wir da eben oft mit alten Konflikten konfrontiert sind. Und Schule ist ein Traumathema für sehr, sehr viele Menschen in unserem Land. Also
glaube ich gern.
Egal, ob jetzt in noch DDR-Sozialisation, im alten Westen von Deutschland, also an dem Gymnasium, an dem ich war, gab es Lehrer, die wahrscheinlich schon in der Nachkriegszeit gearbeitet haben noch. Also
krass, ja.
Und die hatten
da wurde noch geschlagen in den Schulen.
Ja, genau, also dass sie das nicht mehr getan haben dann in den 90ern, als ich da zur Schule gegangen bin, das ist schon eine Leistung eigentlich. Aber da flogen noch Schlüsselbunde und Kreide durchs Klassenzimmer und wurde rumgebrüllt und geschrien und ja, Dinge, die wir heute nicht tolerabel finden, die zu Recht auch, wenn andere Lehrer das von Kollegen hören, abgemahnt und angemahnt werden. Also, und das auch als Eltern auch das, ne, wenn wir jetzt an einer neuen Schule sind und merken, das Kind berichtet da Komisches, das sofort zur Sprache zu bringen, da mutig zu sein und zu sagen, Moment mal, das muss man nicht akzeptieren, nur weil das früher vielleicht auch schon so war. Das ist eigentlich von den Schulleitungen heute nicht mehr geduldet. Aber die sind eben nicht in jedem einzelnen Klassenraum dabei und deswegen auch dankbar für Hinweise unter Umständen. Ne?
Nun haben wir im entfernten Bekanntenkreis meines Mannes einen Fall. Und ich nehme stark an, ich habe leider keinen ganz tiefen Einblick, dass die auch zu ihrer Schule bereits gegangen sind. Bei dem hat das ältere Kind komplett blockiert und ist wirklich Wochen, Monate nicht mehr zur Schule gegangen, bis hin zu auf den Boden werfen und das eben auch noch im höheren Alter. Und das jüngere Kind hat sich das dann abgeschaut und mitgemacht. So. Und was rätst du solchen Eltern? Also ich gehe stark davon aus, dass die Kontakt zur Schule gesucht haben. Musst du ja irgendwann, sonst kriegst du ja einen Anruf. Ne? Aber was dann? Also ist dann wirklich der Weg zu einer Psychotherapie vielleicht der richtige?
Mhm. Ja, sicher. Also wenn das so extrem ist, dann, also es ist ja so, dass nicht alle Kinder, gerade wenn sie älter werden nachher im Teenageralter, ist es natürlich so, dass die unter Umständen keine Lust mehr haben, mit ihren Eltern über bestimmte Dinge zu sprechen. Dann ist es sicherlich gut, Dritte hinzuzuziehen. Also nochmal wieder auch der Vertrauenslehrer an der zuständigen Schule wäre sozusagen der erste Anlaufpartner. Zumindest würde ich das jetzt mal vermuten oder erstmal so annehmen. Da Gespräche zu führen, zu gucken eben. Und da auch wieder nochmal, wenn Kinder so stark, Kinder und Jugendliche so komplett blockieren und was komplett verweigern, dann hat das Gründe. Und wir müssen dringend rausfinden, was ist der Grund. Und das ist sozusagen dann immer die Frage, ne? Also wer findet den raus? Wie finde ich den raus? Was ist da vorgefallen? Weil das kann ja wirklich eine Geschichte haben von, da finden Mobbing und Erpressungsversuche unter Schülern statt, dass da eben zu Recht eine große Angst herrscht, aber eben auch eine Angst, das zu kommunizieren und deswegen dann in so eine totale Verweigerung gegangen wird. Gerade unter Jungs ist das, glaube ich, manchmal auch mit diesem noch stärker als unter Mädchen, dass so Gewaltandrohungen manchmal eine Rolle spielen. Also es kann überall der Grund liegen. Und wichtig ist daran zu arbeiten, dass das Kind so viel Vertrauen, also natürlich auch wieder da, ne? Ich will überhaupt nicht sagen, dass Eltern, die da den Kontakt verlieren in so einem Moment, weil das Kind so viel Angst hat, weil es vielleicht sogar explizit gesagt kriegt, gerade den Eltern darf das nicht gesagt werden oder so. Wenn es bedroht oder eingeschüchtert wird zum Beispiel. Es sind ja oft so solche Fälle, wo das dann so passiert. Aber wichtig ist immer zu wissen, das hat Gründe. Mein Kind spinnt nicht oder, also im Zweifelsfall Team Kind, sage ich an der Stelle gerne. Also es ist so, dass wir als Eltern, glaube ich, mit Geburt des Kindes aus meiner Sicht verpflichtet sind, loyal den Kindern gegenüber zu sein. Und im Zweifelsfall, ich kenne auch so Geschichten, das geht schon. Und das Vertrauen, nur um das mal deutlich zu machen, wo das so verlustig gehen kann, das Vertrauen. Das geht ja damit los, das Kind kommt nach Hause und sagt, stell dir mal vor, der Lehrer XY hat heute und kannst du dir vorstellen. Und dann hat der darum geschimpft und dann sagen viele Eltern, hören sich das so an, objektiv an. Ja, aber der wird ja ein Grund und wenn die anderen laut waren, so.
Ja, da höre ich mich.
Ne? Ja, weil ich auch. Ich kenne das. Wir haben es nicht anders gelernt und wir machen das so. Das ist nicht das, was wir gewohnt sind. Das ist unsere gewohnte Reaktion auf sowas. Man wägt ab, man versucht neutral zu sein. Aber eigentlich sagt mein Kind gerade, oh Gott, stell dir mal vor, heißt, ich bin ganz aufgeregt, ich habe da eine emotionale Not gehabt und jetzt möchte ich bitte, dass du mir gerade mal zuhörst und das mit mir teilst und das ernst nimmst. Und dann können wir immer noch darüber reden. Ne? Also das meine ich mit Team Kind sein. Es geht nicht darum, was zu verstärken oder das noch in seiner Empörung zu verstärken, aber zu sagen, okay, wow, ja, das kann ich mir vorstellen, dass dir das Angst gemacht hat, wenn der da auf einmal laut wird. Und dann mal zu fragen, warst du denn diejenige oder derjenige, der angeschrien worden ist oder war das jemand anders und was war denn der Grund? Und nicht um diese Empörung und diesen Schreck, den das Kind da ja kommuniziert, klein zu machen, sondern mit dem Ziel rauszufinden oder mit dem Kind zusammen zu verstehen, dem zu helfen, zu verstehen, wie kann es passieren, dass der Lehrer, dem ich eigentlich vertraue, so auf einmal ausrastet und rumschreit. Gerade wenn ich das von zu Hause nicht kenne, dass geschrien wird zum Beispiel, was ja glücklicherweise in immer mehr Familien normaler wird, dass nicht so rumgebrüllt wird oder Kinder irgendwie gemaßregelt werden auf eine Art, die nicht so schön ist, dann sind die richtig erschreckt in so einem Moment, wenn so ein Lehrer dann lauter wird, so zum Beispiel, ne? Und da fängt es aber leider schon an, dass wenn ich jetzt eben nicht empathisch, so wie ich es gerade beschrieben habe, reagiere und da mal so ein bisschen reingehe und sage, ach Mann, ja stimmt, das ist wirklich doof und ich kann mir das vorstellen, wie doof sich das anfühlen muss und das erinnert mich vielleicht auch an dies oder das, was ich selbst erlebt habe, sondern eben sofort in dieses, naja, aber guck mal und so, das so runterrede wieder, dann ist das Signal an das Kind, erzähle ich das nächstes Mal wieder oder werde ich dann gleich wieder abgebügelt?
Ja, oder noch schlimmer, oh, da habe ich mich vertan, meine eigenen Gefühle sind nicht richtig. Was dann zu den Zweifeln wieder führt, ne, bei den
genau.
Kindern.
Genau, und dann im Zweifelsfall bin ich dann am Zweifeln an mir selber und das führt dann dazu, dass ich das irgendwann abschneide, runterschlucke, aber es bleibt ja wo, ich schluck's runter und ich speichere das in mir und habe diesen Stress in mir. Und dann kann es sein, dass ich mit Stress und Stress, je nachdem empfindsam, wie ich bin, da muss gar kein Mobber, kein Schlimmer sein, dann kann es sein, dass ich die Spannung zwischen mich bringt diese Situation, das Laut in der Schule, die Art, wie da miteinander umgegangen wird, die vielleicht 80-70% der Leute da irgendwie ganz normal finden, weil man halt so miteinander redet und jetzt stell dich mal nicht so an, für dieses eine Kind vielleicht dazu führen, dass es sagt, ich will da nicht wieder hin. Das fühlt sich so furchtbar an, da zu sein. Und wenn es sich dann eben zu Hause nicht gesehen fühlt damit, dann kann es natürlich passieren, dass es dann eben auch den Eltern nicht mehr erzählen mag, worum es geht. Ne? Also ich will damit nur sagen, im Gespräch bleiben mit den Kindern. Ich weiß, es ist ultra schwierig, auch wenn man selber gerade von der Arbeit kommt oder jetzt noch schnell was zu essen machen muss und das Kind quatscht einander voll mit seinem, stell dir mal vor, und was der schon wieder und so. Dass man dann schnell mal so, ja, sagt, ist auch nicht schlimm, wenn man das mal macht. Aber wenn das so der Grundton in der Beziehung ist, wenn das Kind mit was ankommt, weil ich immer zu gestresst bin, dann ist zum Beispiel in meinen Beratungsgesprächen immer der Ansatz zu sagen, okay, dann müssen wir gucken, wie wir dich als Eltern, und damit meine ich beide, nicht nur die Mütter, auch die Väter, in die Lage versetze, beim Abendbrot so am Start zu sein, dass ich sowas am Abendbrotstisch zum Beispiel wertschätzend annehmen kann und selber nicht schon so fertig bin, dass ich da eigentlich gar keine Kraft mehr für habe. So, ne?
Ja, mir ist es wichtig, nochmal zu betonen, dass ich die Kinder verstehen kann, die blockieren vor der Schule. Also ich selber bin zur Schule gegangen, ich war hyper angepasst, habe dadurch bis heute mit bestimmten Themen zu kämpfen, aber ein Kind, das das nicht ist und ein Kind, das zu Hause durchaus auch Nein sagen darf und es wird auch akzeptiert, dass das nicht immer Bock auf dieses System hat, das ist mir wichtig nochmal zu betonen, ist komplett verständlich in meinen
Augen. Völlig richtig. Denn das ist
so und auch in Ordnung.
Da hast du vollkommen recht, gut, dass du es nochmal so deutlich sagst, weil tatsächlich ist das ja eine Herausforderung auch unserer Kinder jetzt, dieser Generation, die sind mit einem Schulsystem konfrontiert, das in Teilen schon so ein bisschen in Bewegung gekommen ist, aber im Prinzip seit der Gründung in Deutschland von Schulsystem und Schulpflicht sich nicht im Wesentlichen verändert hat, also nicht wirklich. Ja, es wird nicht mehr ganz so viel frontal unterrichtet und ja, aber die Strukturen, wie du schon sagst, das Systemische, was dahinter steht, alle im selben Alter, denselben Stoff und so weiter, an den meisten Schulen ist das zumindest
allein
so.
Die Uhrzeiten sind bedenklich, ne? So früh genau. Und so.
Also ja. Alles, wie das gebaut ist, hat sich ja eigentlich nicht verändert. Und wenn man sich anguckt, wie unsere Welt sich verändert hat, wie unsere Erziehung sich verändert hat von den Kindern, dann ist das klar, dass dieses System jetzt auch an seine Grenzen stößt zunehmend, weil es jetzt reagieren muss auf nämlich immer mehr Kinder, die in den Konflikt gehen, die nicht mehr dahin gehen wollen. Das ist ja, hat ja zugenommen, diese Zahlen. Ne? Also das ist ja etwas, was durchaus steigend ist und die Kinder, die das jetzt betrifft, von den Eltern, die jetzt besorgt zuhören vielleicht, eben auch wirklich nochmal wichtig zu wissen, dass ihr Kind nicht komisch, merkwürdig oder seltsam ist, sondern es hat unter Umständen, deswegen sagte ich es vorhin auch, wie stark bist du committed mit diesem System, dass es eben diesen Konflikt auch ein Stück weit mit euch zusammen auflösen darf. Nämlich einerseits in dieser Welt zu leben, in der ich mich entfalten darf, in der ich auf meine Gefühle hören darf und dann einen Teil meines Alltags, einen ziemlich großen Teil unter Umständen,
einen großen Teil,
genau das gerade mal nicht dran ist. Ne? Und das lässt sich manchmal eben über diesen Gedanken des, da ist ja nun mal eine große Gruppe, die irgendwie zusammenführen muss, lösen, größer als unsere Familie, wo wir alles bis ins Kleinste diskutieren können. Das kann man da dann irgendwie ab einer gewissen Gruppengröße nicht. Und gleichzeitig darf man natürlich auch mit den Kindern offen, das hilft auch oft, darüber sprechen, dass das tatsächlich auch wirklich keine coole Idee ist, morgen zum 8 da immer still zu müssen. Also für alle. Also dass ein flexibler Unterrichtsanfang zum Beispiel, wie an manchen Projekten schon ausprobiert wird, für Eulen und Lerchen und wie diese Typen auch immer, diese Chronotypen.
Das, im Moment handelt es sich dabei um Viertelstunden, soweit ich weiß. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Also ich bin ja selber eine Lerche, mich hat das nie gestört und wird das auch nicht stören. Aber so eine Viertelstunde, da kannst du dir halt nur überlegen, einen Bus später
also
zu nehmen.
Also theoretisch müsste man wirklich irgendwie so eine Varianz zwischen 8 und 10 haben. Ne? Also so, das würde was helfen, auch gerade für Teenager, also nicht nur die Kinder, die überhaupt so einen Chronotyp haben, sondern das Wichtige ist ja auch, dass gerade im Teenageralter, der sich ja auch bei jedem fast verschiebt, also es ist ja 90% sind dann mal kurzfristig keine Lerchen mehr. Also selbst die, die immer früh Aufsteher waren und auch später im Erwachsenenalter wieder eher zu diesem Typ gehören werden in dieser Pubertätsphase durch ihre ganzen Umstellungen und so, sind einfach oft total verschoben im Rhythmus. Und für die ist es ja gerade umso schlimmer dann, dass es diese Möglichkeiten zum Beispiel nicht gibt. Und das sind rein physische Voraussetzungen. Da reden wir noch gar nicht darüber, wie ich mich da seelisch abgeholt fühle oder gesehen fühle oder was auch immer. Ne? Also ja, genau. Also das ist total wichtig, das auch festzustellen und das eben auch, ja, wir sind jetzt in so einer Übergangszeit, wo wir dieses Spannungsfeld irgendwie auch auflösen dürfen, müssen, alle zusammen möglichst.
Na.
Für unsere Kinder, das ist gar nicht einfach. Das ist eine ganz schöne Aufgabe.
Ja, ist jetzt fast ein bisschen unglücklich, dass meine letzte Frage nochmal in eine andere Richtung geht. Und zwar ist meine letzte Frage, was können wir unseren Kindern zumuten? Also an welchem Punkt sagst du, ja komm, jetzt, es gibt ja durchaus die Kinder, die schlawinern sich gern auch bei ihren Eltern mal durch. Ich kenne das selbst von meiner eigenen Tochter, die hat dann eben auch mal heute Kopfschmerzen und morgen Bauchschmerzen und am nächsten Tag hat sie einen Fuß verknackst, als sie kleiner war zumindest. Und ich weiß, das ist es nicht. Na klar, frage ich dann, gab es einen Streit oder so. Aber manchmal ist es einfach nur so gemütlich zu Hause. Und das kann ich alleine schon aus Rechtsgründen ja nicht immer gelten lassen. So, da mein Kind weiß, ich arbeite von zu Hause. Ich bin durchaus hier, der Kühlschrank ist voll. Ich könnte ja bleiben. Was kann ich ihr zumuten? Jetzt muss man ja nicht über mein Kind sprechen. Aber was können wir unseren Kindern zumuten, in welchem Alter? Und wann würdest du sagen, nee, jetzt ist der Punkt, wo man vielleicht doch nochmal nachbohrt und das Kind zu Hause lässt und nochmal guckt?
Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist etwas, was die meisten Eltern, wenn sie so ein bisschen in sich reinhören können, ziemlich gut intuitiv spüren. Ist das eher so ein, ich weiche aus, dann auch wieder die Frage, wovor eigentlich gerade, was ist denn da los, wieso ist es gerade zu Hause viel schöner, als wieso kann ich das gerade nicht aushalten, da hinzugehen, ne? Also die Frage ist berechtigt immer, also nachfragen wieder, das nicht einfach nur so als, ach naja, ja klar, ich würde auch lieber zu Hause bleiben, so, ne? Sondern tatsächlich wirklich zu sagen, na, da deutet sich ja ein Widerstand an, der ist ein bisschen leiser, der ist so, aber es zeigt ja, ich habe nicht so richtig Bock, dahin zu gehen. Und ich habe keinen Bock, heißt eigentlich immer, da ist eine mentale Blockade oder da ist irgendwie ein Widerstand. Also auch wieder der dann sonst bei der ganzen.
Der ja verständlich ist. Aber ich muss das Kind ja schicken.
Richtig, genau. Und das, finde ich, kann man ganz gut insofern mit dem Kind besprechen, als dass man eben genau das, was du gerade gesagt hast, klar macht, dass es ja eine Pflicht gibt, zur Schule zu gehen in unserem Land. Und dass wir als Eltern auch wirklich in große Not geraten, also ohne dem Kind jetzt da was Angst zu machen oder so, aber dass wir ja tatsächlich ein Problem haben, wenn ein Kind nicht zur Schule geht, müssen wir uns erklären. Dann müssen wir das rechtfertigen, dann müssen wir unter Umständen Atteste vorlegen oder so. Und deswegen, und es gibt ja genug, also auch das kann man mit Kindern gut besprechen, auch schon im Grundschulalter, dass es ja auch noch genug Situationen gibt, wo sie wirklich, wirklich krank sind. Und wenn man jetzt sozusagen immer, wenn ich gerade mal so denke, jetzt ist mir gerade nicht so danach, wenn das dann schon der Grund ist, zu Hause zu bleiben, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich dann wirklich mal krank bin. Weil wenn ich dann schon 10-mal wegen mir ist nicht so danach krank bin und dann noch 20-mal, weil ich wirklich krank bin oder Corona kriege oder was auch immer, dann wird es halt eng. So, ne? Also auch was so die Anwesenheitspflicht und all das in der Schule angeht. Und das kann man mit Kindern ziemlich gut besprechen meistens, weil die das schon schnallen, dass es so ein gewisses Verhältnis zueinander haben muss. Also wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass man so den Eindruck hat, ach naja, ich habe halt nicht so Lust. Aber auch da wieder ganz wichtig, also einerseits diese Ansprache in Richtung, es gibt Dinge, die muss man halt auch ohne Lust manchmal tun und Schule gehört für viele Kinder leider dazu. Es wäre schöner, wenn das anders wäre. Und vielleicht auch nochmal zu gucken, wie kann man sich dann auch Lust machen auf die Schule. Das heißt...
Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Ich meine, könnte ja auch Anreize durchaus schaffen, wenn du die Woche das... Na, natürlich, wenn du krank bist, bleib zu Hause, aber wenn du die Woche durchhältst, dann können wir am Samstag, keine Ahnung, Kinoabend zu Hause machen mit Popcorn und so.
Ja,
keine
zum
Ahnung.
Beispiel. Also es ist ein bisschen das Prinzip Belohnung, ja. Aber es ist ja,
ja,
schon
deswegen
so,
frage ich, oder?
Ja, naja, ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Also ganz grundsätzlich sagt man, wenn man so bedürfnisorientiert unterwegs ist, wie ich das in meinen Beratungen ja auch bin und auch aus Überzeugung bin, dass Belohnungen und so Ködern so direkt sind nicht so cool oder Bestrafungen ja sowieso nicht. Gleichzeitig denke ich manchmal, wenn es Konsequenzen sind aus dem, was ich tue. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag zum Unterricht gehe und dann am Wochenende ja gar keinen Hausaufgabenstau habe, den ich ja hätte, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, muss ich das ja nacharbeiten, was da ist. Dann haben wir natürlich abends am Wochenende und so weiter viel mehr Zeit, tolle andere Sachen zu machen. Das ist dann keine Belohnung, sondern die Konsequenz daraus, dass ich in dem Moment, wo es dran war, die Aufgabe vielleicht nicht mit großer Lust, aber eben doch irgendwie erfüllen konnte und dadurch ja ein freies Wochenende unter Umständen habe. Während wenn ich jetzt sage, oh, ich will nicht, muss ich ja spätestens am Wochenende, bevor es Montag wieder losgeht, alles nachholen, was ich dann hätte. Dann ist dafür keine Zeit, dann ist das keine Bestrafung oder Belohnung, sondern es ist einfach nur die logische Konsequenz. So ähnlich wie wenn ich jetzt als Freiberuflerin sage, ich fange heute später an zu arbeiten oder ich mache die Buchhaltung morgen, ja, aber irgendwann muss ich sie machen. Und das ist so ein Lebensprinzip, das kapieren die Kinder ja schon. Also das ist etwas, da hat das ja das eine
Konsequenz. Ja, sogar besser als
weil es spürbar ist, weil es erlebbar ist, weil sie das erfahren. Und es ist total logisch und schlüssig. Und da steckt natürlich ein Moment der Belohnung drin, aber der ist ja auch okay, weil wenn ich meine Buchhaltung fertig habe, dann bin ich auch erleichtert und freue mich und denke so, yay, kann mit meiner Freundin Kaffee trinken gehen und habe nicht die ganze Zeit dieses drückende Gefühl von, oh, eigentlich sollte ich jetzt auf dem Schreibtisch sitzen und oh, so. Ne? Und das ist ja eine Lebenserfahrung, die auch für künftige berufliche Tätigkeiten zum Beispiel eine ganz wichtige ist. Und das dem Kind zum Beispiel auch zu sagen, guck mal, also ich finde, es hilft immer, wenn die so Unlustattacken haben, dann, weil die gerade jetzt bei freiberuflichen Eltern, aber auch bei Eltern, die sonst super gern zu ihrem Job gehen, ist das ja zum Beispiel, dass die Kinder mal denken, ja, aber du kannst machen, was du willst. So. Also es ist ja so ein Typ, ich muss da hin und ich will da nicht hin und ich muss aber zu dieser Schule an dem Tag das machen. Und ja, hatten wir gerade schon, ist ein bisschen doof systemisch, wäre cooler, wenn Schule eher so wäre, dass Kinder mehr aus sich heraus interessengeleitet in freieren Konzepten lernen könnten. Den Mut hat man noch nicht so richtig, aber es wäre pädagogisch auf jeden Fall sinnvoller. Das ist faktisch belegt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir ja auch, wenn wir die tollste Arbeit haben, und ich würde sagen, ich habe einen der tollsten Jobs der Welt, ich darf mit Menschen arbeiten, ich kann denen helfen, das ist ultra erfüllend. Und gleichzeitig bietet dieser Job aber, wie ich es gerade schon sagte, Buchhaltung, Rechnung schreiben, Terminvereinbarungsmails, irgendwelche Abstimmungen mit Veranstaltern von meinen Seminaren. Und das ist okay, aber bringt natürlich nicht halb so viel Spaß, wie mit dir hier im Podcast zu sitzen oder ein Beratungsgespräch in echt zu führen. Und das dem Kind auch mal so vor Augen zu führen, das hilft oft so ein bisschen, es ist ja auch ein Stück weit das Leben zu verstehen. So ähnlich wie wir bestimmte Sport und, ja, wir müssen Sport und Rückenübungen machen am gewissen Alter, damit wir nicht irgendwann nur noch am Krückstock gehen, so und so, gibt es eben so Dinge.
Ich komme immer mit dem Beispiel, ich liebe es zu kochen, aber ich mag natürlich nicht das Bad putzen. So, das ist aber, jemand muss es tun, ne, und das gehört zum Leben dazu.
So ist es. Ich glaube, in so einer Mischung, also es macht so ein bisschen diese Mischung aus, gut hingucken, ist da was im Busch, immer wieder nachfragen, selbst wenn 10 Mal kommen, oh, nee, die haben einfach keine Lust. Beim 15. Mal kommt vielleicht, naja, XY war irgendwie blöd zu mir. Meistens irgendwie abends, wenn man eh schon zu spät mit zu Bett gehen ist.
Ehrlich genau, alleine. Absolut. Und dann kommen die Tränen, ja, genau, und die ganze Geschichte. Genau.
Das kennen
um 22.15 Uhr.
Alle Eltern kennen das, ganz genau.
Ja.
Das ist der Klassiker. Und dann aber eben zum Beispiel auch in so einem Moment nicht zu sagen, so jetzt ist aber mal Schluss und schlafen, sondern zu sagen, okay, dann erzähl noch mal kurz, was genau war es denn jetzt? Aha, aha, aha. Und dann erst wieder in ein, jetzt müssen wir auch mal wieder zum Ende kommen und jetzt dann kümmern wir uns morgen mal drum, was wir da machen können und so weiter. Aber eben dieses im Kontakt bleiben, darüber eben, je besser ich da im Kontakt bin, so ein Gefühl dafür zu haben, ist es jetzt wirklich ernst oder ist es eher so ein akuter Anfall von Unlust? Und dann eben über diese Unlust aber auch ins Gespräch zu gehen, genauso wie wir es gerade besprochen haben. Ich denke, das ist eine gute Mischung am Ende. Und jetzt sagen natürlich dann immer Eltern, ja, aber wo ist denn die Mischung? Gut, das kann ich auch keinem abnehmen, da das eigene Kind so gut zu kennen, da so ein bisschen reinzuspüren. Und das kann man üben. Also selbst wenn ihr jetzt, wenn man so denkt, so, ich weiß das immer gar nicht so genau, dann noch genauer hingucken, noch genauer hinfühlen, weiter üben. Irgendwann ist es so, dass ich das Gefühl habe, jetzt merke ich das doch, dass das da einen Unterschied gibt.
Ja, weißt du, wann wir Profis für unser eigenes Kind sind, wenn sie dann endlich ausziehen, dann wissen wir alles.
Und dann
es gibt so einen, es gibt so einen schönen Spruch, den... Ja, doch, irgendwann schon wieder, aber es gibt so einen schönen Spruch, der hat mir immer gefallen. Wenn Elternschaft ein Navigationssystem wäre, das die Richtung zeigt, dann würde es eigentlich permanent alle 5 Minuten sagen, die Route wird neu berechnet. Weil es sich ja auch ändert. Du änderst dich, dein Kind ändert sich, die Umgebung ändert sich, das Umfeld ändert sich, die sozialen Begebenheiten ändern sich. Und deswegen, wer soll voraussagen, wann, was, wie passiert? Also du hast recht, das Beste ist Verbindung, das Beste ist darüber zu reden. Und da sind wir wieder an dem Punkt, ich bin ja ein großer Fan von Augenhöhe. Wenn ich auf Augenhöhe mit meinem Partner bin, dann frage ich nicht, wenn er heimkommt und einen schlechten Tag hatte und rumnölt, oh, jetzt hab dich nicht so, sondern dann frage ich, was ist los? Und so musste ich es mit meinem Kind natürlich auch tun. Ne?
Mir fällt zu deinem Beispiel auch noch der schöne Spruch, ein Umweg erhöhen die Ortskenntnis.
Ja.
Wir dürfen das lernen, ne? Wir dürfen uns umgucken, wie wenn wir auf so einer Wanderung sind. Wir müssen nicht immer genau wissen, als Eltern, wo es lang geht, aber wir dürfen den Kindern quasi zeigen, was wir für Methoden haben, um uns zu orientieren. Na, also man kann sich ja verlaufen, aber dann ist es eben wichtig, zum Beispiel zu sagen, okay, ich weiß jetzt auch gerade nicht weiter, also holen wir uns Hilfe. Wir fragen jetzt mal den Beratungslehrer oder wir fragen den Mathelehrer oder wir suchen uns eine Nachhilfe. Also es kann sich ja auf alle möglichen Bereiche auch rund um Schule beziehen. Ne? Es kann ja sowohl fachlich sein, als auch, aber dieses, dass ich nicht ratlos bin im Sinne, also ich darf ratlos sein, weil ich nicht weiß, wo es hingeht, aber ich sollte nicht methodisch ratlos sein im Sinne von, ich sitze da und fange auch an zu weinen und weiß, also kann ich auch mal kurz machen, gar kein Problem, aber dann zum Beispiel beruhige ich mich, zeige dem Kind, okay, jetzt habe ich auch einmal geweint, jetzt ist aber wieder dran, sich zu sammeln und jetzt machen wir weiter. Und ich glaube, das
ist. Ja, einfach die volle Verantwortung übernehmen, ne? Das ist schon wichtig, dass das Kind einfach weiß, die Verantwortung für die ganze Situation liegt jetzt hier nicht bei mir, oder zumindest nicht allein bei mir, sondern jemand übernimmt die. Ich bin, dafür sind sie zu jung.
Richtig.
Da können wir dann gerne nochmal drüber reden, wenn die mal 16, 17 sind, so. Aber jetzt.
Und dieses jemanden fragen, der sich vielleicht besser damit auskennt, ob das ein Arzt ist, es kann auch der Kinderarzt übrigens sein bei diesem Thema Schulverweigerung, erstmal als Anlaufstelle, weil an Psychologen ist ja auch wahnsinnig schwierig ranzukommen. Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche ist die Versorgungslage katastrophal, ist es so, dass wir auch schon einfach mal mit dem Kind dann sagen, komm, jetzt machen wir mal einen Termin beim Arzt. Oder wenn es Jugendliche sind, die dann sagen, nee, Kinderarzt, dann nehme ich das halt mal mit zu meinem Hausarzt, das Kind. Aber das ist einfach so dieses, ich sag mal so eine Form von Ältestenrat. Wir können auch mal mit Oma und Opa, also wir können das Kind auch fragen, mit wem könnten wir denn mal reden? Ich weiß auch gerade nicht weiter. Oma fragen, Opa fragen, je nachdem, was die für eine Beziehung haben.
Stimmt.
Wie dieses Ältestenratprinzip. Also das müssen nicht immer ältere Leute sein, aber ich meine damit, dass die Kinder immer mehr, oder dass wir das auch wieder mehr etablieren dürfen, glaube ich, dass wir Rat, wir können auch eine Freundin, also ich weiß das auch aus dem Bekanntenkreis, ich habe Kinder im Bekanntenkreis von Freundinnen, die Kinder, die zu mir ein großes Vertrauen haben und die mir dann auch mal Sachen im Vertrauen erzählen, die Mama vielleicht gar nicht wissen soll. Oder die sogar zu Mama gesagt haben, mit wem könntest du dich vorstellen, darüber zu unterhalten. Wenn du es mir nicht sagen willst, dann sagen die, die wollen mit mir reden zum Beispiel. Oder habe ich schon bei Kunden gehabt, dass die Kinder sagen, du hast doch einen Coach, kann ich nicht auch mal mit dir reden? Und dann saß ich hier mit einer 16-Jährigen oder mit einer 12-Jährigen und ja, es ist nicht meine Expertise, aber es reicht denen oft schon, es reicht deiner Erfahrung nach oft zuzuhören und die wissen, da ist jemand und das wird ernst genommen, weil Mama sagt, okay, dann bezahle ich dir jetzt eine Coachingstunde. Und das ist für das Kind manchmal auch schon so ein Moment von, oh wow, wir sind damit nicht alleine und wir haben hier ein Netzwerk, ne?
Ja, und ich werde ernst genommen, meine Gefühle sind nicht unwichtig und so, ne? Ja, cool. Das sind wieder total vollgestopfte, vollgevoller Tipps und Mehrwert. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Wenn euch das Thema interessiert, das Thema Erziehung, das Thema Kinder großziehen, mein Favorit wäre ja nochmal über den Leistungsdruck an Schulen zu reden. Das können wir auch ganz super mit dir tun, glaube ich. Wenn ihr da Lust habt, dann meldet euch mal. Wenn wir genug zusammenkriegen, dann haben wir bald wieder unsere Frau Dr. Nicole Gitsches bei uns.
Ja, danke. Ich freue mich auch.
Danke, Nicole.
Ich freue mich auf die Fragen. Auf die
Schön, dass du da warst.
Danke für das nette Gespräch, Anja. Und ja, bis bald vielleicht.
Danke. Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.